Wir sind schon glücklich, dass wir nicht mehr von Schulbuch reden.
Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
Herzlich willkommen zum Podcast über Lehrmittel in einer digitalen Welt. Ich habe in den Händen einen dicken, papierenen Bericht. Der heißt Lehrmittel in einer digitalen Welt und er wurde erstellt in der Schweiz, was nicht heißen muss, dass das, was da drin steht, auf Schweiz begrenzt ist. Ich bin relativ sicher, dass das nicht so ist. Mir gegenüber sitzt einer der drei Autoren des Berichts, das ist Beat Döbeli. Beat, was machst du, wenn du nicht Berichte schreibst und als Ergänzung vielleicht noch, welche sind die anderen Autoren des Berichts, über den wir jetzt sprechen?
Ich bin im Moment Leiter des Instituts für Medien und Schule an der Pädagogischen Hochschule Schweiz in Goldau und meine beiden Mitautoren sind Michael Hilscher und Werner Hartmann.
Ihr habt diesen Bericht geschrieben, der ist Ende 2018 veröffentlicht worden, auch digital. Wir verlinken ihn natürlich zusammen mit diesem Podcast. Und 2019 ist das nicht nur relevant, weil ihr über die Zukunft schreibt, sondern weil in der Schweiz jetzt auch noch verschiedene Maßnahmen in Gang kommen, um diesen Bericht zu besprechen und zu gucken, was daraus wird. Wir wollen über den Inhalt des Berichts sprechen, vor allem natürlich für die Zuhörerinnen des Podcasts bei OER Info über die Frage, welche Rolle Offenheit spielt in den Überlegungen zur Zukunft der Lehrmittel an der digitalen Welt. Ich fange mal mit einer ganz anderen Frage an. Ihr habt in der Schweiz also offensichtlich auch keinen besseren Begriff als Lehrmittel.
Wir sind schon glücklich, dass wir nicht mehr von Schulbuch reden.
Und Lehrmittel, aber Lehrmittel ist auch schon ein paar Jahrzehnte älter, gab es schon?
Glaube ich schon, ja.
Also ich habe ja auch keinen, oder in Deutschland haben wir keinen oder sowas. Lehrmittel, aus dem Ankündigungstext kann ich zitieren, sind von großer Bedeutung für Unterricht. Dafür hätte es keinen Bericht gebraucht. Was war tatsächlich aber die Fragestellung oder der Auftrag für euch für diesen Bericht?
Ja, das Übliche natürlich, dass die Digitalisierung oder eben die digitale Transformation alles Mögliche ändert, also vielleicht auch die Zukunft der Lehrmittel. Und es ging darum, für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Schweiz aufzuzeigen, was verändert sich da und was sind vielleicht die Optionen, wo man sich überlegen muss, wie man jetzt die nächsten Schritte plant. Und das andere, du hast es angesprochen, der Bericht sollte nicht auf die Schweiz zugeschnitten sein, sondern wir haben uns überlegt, gewisse Dinge sind im gesamten deutschsprachigen Raum ähnlich und darum könnte es auch spannend sein, den außerhalb der Schweiz zu lesen. Spannenderweise wurden wir aber auch schon gefragt, ob der Bericht auf Französisch übersetzt werden sollte für die französischsprachige Schweiz. Und bisher waren wir dagegen, weil wir das Gefühl haben, dort laufen gewisse Dinge wieder anders und es wäre schlecht, wenn sozusagen drei deutschsprachige Autoren einen Bericht schreiben und man das Gefühl erhält, die meinen, das würde auch für die französischsprachige Schweiz gelten.
Und übersetzen Sie es jetzt selbst? Seine freie Lizenz auf den Bericht könnten Sie machen.
Vermutlich wird es so rauskommen, weil jetzt gewisse Leute angefangen haben, Teile davon zu übersetzen. Und man sich jetzt überlegt, das ist auch nicht gut, also übersetzt man es trotzdem ganz. Mhm. Aber mir wäre irgendwie ein Hinweis wichtig, dass zu Beginn stehen würde. Übrigens, die Autoren meinen nicht, sie würden als Deutschschweizer verstehen, wie es in der welschen Schweiz funktioniert. Also ein Unterschied ist schon nur, in der deutschsprachigen Schweiz haben wir mehrere Lehrmittelverlage mit staatlicher Trägerschaft und wir haben auch private Lehrmittelverlage, die auf Deutsch Lehrmittel publizieren. In der französischsprachigen Schweiz gibt es das gar nicht. Das heißt, die müssen auf Lehrmittel aus Frankreich oder anderswo zurückgreifen.
Das heißt, die Ausgangssituation ist so, dass die staatliche oder die öffentliche Seite Lehrmittel selbst entwickelt und zulässt, wenn es von privaten Anbietern kommt, oder wie ist das bisher organisiert?
Die Zulassung ist weniger streng als in Deutschland. Es gibt sozusagen die Unterscheidung obligatorische Lehrmittel, es gibt alternativ obligatorische Lehrmittel und es gibt empfohlene Lehrmittel. Und was ich selbstverständlich vergessen habe zu sagen, der übliche Disclaimer für die Schweiz, es gibt 26 Varianten, weil das ist immer Kantonssache. Mhm.
Aber die öffentlich getragenen Verlage heißt das ja auch nicht mehr, Lehrmittelanbieter, die sind, also wie groß kann man das sagen, ist deren Anteil an dem Gesamtmarkt?
weiß ich im Moment nicht mal auswendig, müsste ich wieder im Bericht nachlesen, wäre da in einem Detailkapitel zu lesen, weiß ich aber nicht.
Aber größer als man jetzt denken würde, wenn man aus Deutschland guckt, wo es ja hauptsächlich privat getragen ist.
Ja.
Gut. Vielleicht noch eine Frage zu diesem Ganzen, was bisher so aufgestellt ist. In Deutschland haben wir ja die Situation, dass alles, was Zulassung betrifft, eigentlich nur Schulbücher betrifft. Ist das in der Schweiz auch so oder habt ihr Lehrmittel da schon weiter definiert?
Nein, das ist bisher auch nicht weiter definiert.
Das heißt, auch jetzt ist es so ein Stück weit schon so, dass die Zulassung nur noch ein Teil der Realität erfasst.
In der Schweiz heißt es nicht Zulassung.
Sondern?
Sondern es sind nur sozusagen Empfehlungen oder Obligatorien. Und das ist dann eine Finanzfrage. In gewissen Kantonen zahlt der Kanton, wenn ein Lehrmittel obligatorisch ist, also lohnt es sich, diejenigen Lehrmittel zu verwenden.
Mhm. Gut, gucken wir in den Bericht. Was habt ihr gemacht?
Wir haben versucht zu überlegen, was muss man eigentlich wissen, um die Frage zu beantworten, wie könnten Lehrmittel in Zukunft aussehen. Und das beginnt relativ traditionell. Wir machen ein erstes Kapitel Digitalisierung und Bildung. Was bedeutet das? Ein Kurzdurchlauf durch andere Publikationen. Dann überlegen wir uns, es gibt von der interkantonalen Lehrmittelzentrale ILZ, das ist der Auftraggeber, da gibt es bereits Merkmale guter Lehrmittel. Und wir schauen uns diese Merkmale an und überlegen uns, wie können diese Merkmale durch Digitalisierung optimiert werden, verbessert werden. Dann machen wir das Umgekehrte. Wir schauen uns an, was sind die Potenziale der Digitalisierung insgesamt und was hätte das für mögliche Konsequenzen für Lehrmittel. Einerseits, was sind die Potenziale, was sind aber auch die Grenzen, was sind die Probleme. Dann zeigen wir kurz Beispiele. Meistens nicht Schweizer Beispiele, sondern internationale Beispiele, weil halt die internationalen Beispiele zuerst waren. Wie könnte das konkret aussehen? Was gibt es schon an Lehrmitteln, die nicht mehr so ganz aussehen wie Schulbücher?
Mhm.
Und dann haben wir zwei Kapitel, die zwei Buzzwords besprechen, OER und Learning Analytics. Und dann sind wir eigentlich durch sozusagen, oder schon vorher sind wir eigentlich durch mit den didaktischen Aspekten von Lehrmitteln. Und dann kommen wir zur Aussage, naja, Lehrmittel sind eben nicht nur didaktische Instrumente, sondern um das Lehrmittelökosystem zu verstehen, müssen wir uns die Technik anschauen, die juristischen Sachen anschauen, die politischen Sachen anschauen und...
Ich glaube, das ist es, ne? Rechtlich, technisch, politisch, wirtschaftlich.
Wirtschaftlich, genau.
Ja.
Und dann jeweils... Was läuft da im Bereich Lehrmittel und was verändert sich jetzt aufgrund der digitalen Transformation und was hat das wiederum für Konsequenzen für den Lehrmittelbereich? Und das ist alles relativ schwierig zu lesen, habe ich das Gefühl, oder langweilig zu lesen. Und darum, weil es ja für Entscheidungsträger irgendwie greifbar sein sollte und weil wir uns überlegt haben, wir möchten gerne zu Diskussionen anregen, haben wir uns 6 Szenarien überlegt. Wie könnte das Lehrmittelökosystem im Jahr 2030 aussehen?
Das ist jetzt gleich der spannendste Teil. Davor würde ich aber schon gerne noch sagen, ich glaube, wenn ich dir jetzt nämlich nur zugehört hätte, hätte ich jetzt gedacht, wir sind so auf Seite 600 des Berichts. Aber ihr habt es ja geschafft, was eigentlich relativ schwierig ist für so Wissenschaftler, meines Vorurteils nach. Alles, was du jetzt beschrieben hast, habt ihr auf 100 Seiten untergebracht.
140. Aha, was ich beschrieben habe.
Bisher, ja, das sind wir
100 Seiten. Das ist nicht. Wir hätten gerne weniger gehabt, aber irgendwann haben wir es nicht mehr geschafft.
Aber das ist ja schwieriger, das kompakt zu machen. War das Teil des Auftrags oder glaubt ihr, das liest sonst keiner? Oder?
Das war Teil des Auftrags, weil es gesagt wurde, es muss eigentlich ein Bericht für Entscheidungsträger sein und unser ursprüngliches Ziel war 60 Seiten.
Mhm.
Und irgendwann mussten wir dann sagen, naja, das geht aber auch nicht, weil dann machen wir das Zeugs zu einfach.
Mhm.
Es ist eben komplexer und gewisse Dinge müssen wir erklären. Aber die absolute Schmerzgrenze für den gesamten Bericht war dann 150 Seiten.
Was ihr locker geschafft habt.
Was wir immerhin geschafft haben. Das ist der Vorteil beim PDF. Dem sieht man nicht an, wie dick er ist.
Naja. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich immer gucke. Den Seitenanzeiger da oben.
Mhm.
Ihr habt Szenarien entwickelt. Die sind im Buch, finde ich ja, der interessanteste, im Bericht der interessanteste Teil. Man könnte so ein bisschen sich täuschen, weil es ist der auch kürzeste Teil fast. Wie viel sind die Szenarien? 20 Seiten, ne?
Jeweils eine Doppelseite, ein Szenario. Kurze Beschreibung, warum geht's, ein Bild und dann ein fiktiver Zeitungsartikel aus dem Jahr 2028, der berichtet, das Szenario ist jetzt eingetreten, was ist im Moment die öffentliche Meinung?
Führ uns doch mal durch die Szenarien.
Da gibt's einerseits das Szenario...
Wer jetzt das Ganze hört und da mal im Browser offen hat, kann natürlich auch einfach den Bericht parallel als PDF aufmachen.
Genau, da gibt es beispielsweise das erste Szenario, staatlich finanzierte, frei verfügbare Lehrmittel. Da ist die Überlegung dahinter, der Staat sagt, wir finanzieren Lehrmittel, wir vergeben Aufträge, wir schreiben die aus. Eine Bedingung ist, das Lehrmittel muss nachher als OER öffentlich verfügbar sein. Und in dieser Ausschreibung ist nicht nur die Erstellung des Lehrmittels drin, sondern auch der Betrieb für ein paar Jahre. Und da können sich einerseits die bisherigen Lehrmittelverlage bewerben, aber auch andere Firmen oder Organisationen.
Ich gucke gerade, ob ich die Abbildung nachvollziehen kann. Über Abbildung und Podcast sprechen ist natürlich spannend.
Das war auch für die Grafikerin sehr schwierig, sozusagen solche Ideen abzubilden. Wenn du aus Deutschland kommst, ist es für dich noch schwieriger, weil du sozusagen das Gebäude im Hintergrund nicht als das Bundeshaus erkennst und weil dir die Abkürzung EDK nichts sagt. Wenn da KMK stehen würde, dann würdest du verstehen, KMK, die haben Geld vor sich auf dem Tisch liegen, das sind die, die Geld haben. Und nachher, Idee der Grafikerin, die Dokumente, die erstellt werden, die floaten dann in so Wolken aus dem Bundeshaus heraus.
Okay, also es gibt eine Zentrale, die vergibt Aufträge.
Genau.
Also die ist nicht Produzent selbst, sondern Auftraggeber. Und die OER-Idee ist damit drin, weil wenn die das alles dann rausgeben an Aufträgen und bezahlen, dann müssen die Verlage das frei lizenziert machen.
Genau. Also auf Deutschland übersetzt wäre das, die KMK würde solche Aufträge vergeben. Und würde sagen, wir brauchen ein neues Biologie-Lehrmittel, Sekundarstufe 1, das kostet so und so viel und wir hätten gerne eine Offerte für die Erstellung dieses Lehrmittels plus den Betrieb über 5 oder über 7 Jahre.
Neben der wirtschaftlichen Revolution ist auch eine politische Revolution drin. Also sieht das Modell vor, dass sich die Kantone einigen müssen?
Ja.
Ist das nicht viel schwieriger?
Das gehört dazu. Aber das ist eine der Fragen, die man sich stellen muss. Haben wir noch genügend Ressourcen, um kantonale Lehrmittel zu machen? Eine Überlegung ist, digitale Lehrmittel, die den Mehrwert, Achtung, gefährliches Wort, ausnutzen, multimedial, interaktiv und so weiter, und die vielleicht eher so plattformenähnlich sind, die haben einen größeren Aufwand als gedruckte Bücher. Also könnte es sein, dass kleinere Auflagen gar nicht mehr finanziell machbar sind. Und das wäre dann ein Druck, der dazu führt, man muss eben in der gesamten Schweiz etwas machen. Mhm.
Okay, also in vielfacher Hinsicht revolutionär. Der Zeitungsbericht findet so mittelgut, ne? Ich habe es jetzt nicht im Detail vor Augen.
Weiß ich auch nicht mehr auswendig, was der Zeitungsbericht sagt.
Na gut, dann muss man es durchlesen. Gucken wir auf euer zweites Szenario?
Das zweite Szenario ist ein Szenario, das vielen Leuten noch in den Sinn kommt, wenn sie sich Gedanken machen. Sie überlegen sich nämlich, Netflix könnte doch auch Schulbücher produzieren oder vertreiben. Mhm. Und das müsste doch so eine Art Netflix-Idee geben. Mhm. Wir hatten diese Idee auch, wollten das eigentlich Eduflix nennen und mussten dann feststellen, dieses Unternehmen gibt es bereits. In Italien gibt es ein Unternehmen, das genau die Idee hat. Naja, jetzt kann man sich auch vorstellen, was sozusagen der Kern dieses Szenarios ist. Es gibt eben ein internationales Unternehmen, das eine Plattform anbietet, wo Lehrmittelanbieter ihre Inhalte drauf verkaufen können. Mhm. Und für den Nutzer und die Nutzerin gibt es eine Flatrate. Du kaufst dir sämtliche Lehrmittel deiner Schulstufe für so und so viel Franken pro Monat.
Ich war gerade, ich glaube, ich war mal in Schweden für einen Podcast und da gibt es Learnify, hieß das so? Die sozusagen als Spotify für die Bildung sich
nehmen. Nee, das ist nicht ganz das Gleiche. Learnify ist eigentlich ein Learning Management System, das in Schweden es geschafft hat, einen Vertrag zu machen, unter anderem mit allen Lehrmittelverlagen, aber auch mit allen literarischen Verlagen von Schweden. Mhm. Und eine Schule kann quasi sagen, wir benutzen Learnify als Lernplattform statt Moodle. Und zusätzlich zahlen wir noch dafür, dass die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die gesamte schwedische Literatur lesen können, Flatrate.
Ja.
Oder wir haben angebundene Schulbücher.
Und weil ich habe mal von denen, ich habe jetzt nachgeguckt, ich habe 2014 war ich bei denen zum Podcasten in Stockholm und irgendwann danach haben die mir geschrieben, sie würden jetzt auch in die Schweiz gehen.
Genau, das haben sie auch gemacht. Die sind im Moment in der Schweiz.
Und läuft das?
da müsstest du die Leute selbst fragen. Ich habe das Gefühl, es läuft nicht so, wie sie das sich gewünscht hätten. Also da war ein Unternehmen, das via Social Responsibility Program gesagt hat, wir unterstützen das, den Kickoff für Learnify in der Schweiz. Das wurde adaptiert. Es ist aber bisher beispielsweise meines Wissens nicht gelungen, dass Lehrmittelanbieter da auf den Zug aufgesprungen sind.
Okay.
Ja, und das läuft immer noch, das weiß ich, aber es hat sich nicht mehr so viel verändert, mindestens habe ich nicht so viel mitbekommen, wie am Anfang der Drive dran war, jetzt kommt die große neue Lernplattform.
Die Startseite der Schweiz sieht jetzt auch nicht so aus, als würde sie...
Dann hat sie sich aber geändert, also das würde mich wundern, die hat früher viel farbiger ausgesehen.
Learnify.ch.
Jetzt fängst du schon an, Webseiten aufzurufen in einem Podcast.
Nachdem wir über gedruckte Berichte lesen, reden. Welcome to Learnify Schweiz. Und dann gibt es, aber dir geht es gar nicht weiter.
Ja, weißt du warum? Weil du mir gesagt hast, ich soll das WLAN ausschalten.
Nein,
damit
WLAN geht.
WLAN geht, gut. Also.
Nee, sieht bei dir auch so aus. Okay, wir verlinken es mal und mal gucken, wenn man den Podcast da draußen hört, wie dann der Stand ist. Soll uns aber nicht zu weit ablenken von dem Bericht und dem Szenario. Mhm. Und dem Szenario 2, die Lehrmittel Flatrate. Also ihr habt für die Zukunft Education Flix erfunden. Mhm. Und das Modell ist jetzt wie bei Netflix, dass die Sachen einkaufen und Sachen selbst produzieren.
Wir haben das Augenmerk nicht darauf gelegt, dass sie Sachen selbst produzieren, sondern wir haben einerseits, bei diesem Szenario ist wichtig, Flatrate-Gedanke. Mhm. Das ist für Lehrmittelhersteller extrem neu. Mhm. Die sind sich noch nicht mal groß gewohnt, weil sie ja bisher Bücher verkauft haben, haben sie in Einzelexemplaren gerechnet. Mhm. Und schon nur Schulhauslizenzen ist für einen Lehrmittelverlag etwas Neues. Und jetzt der Gedanke, es sind nicht mehr Schulhauslizenzen ein Jahr, sondern es ist ein Abo-Modell und man zahlt pro Zeiteinheit. Das ist ein Punkt dieses Szenarios. Und der zweite Punkt ist, es ist eine ausländische Firma, die diesen Dienst anbietet. Und das ist interessant für die Schweiz. Kann sie sich leisten, dass ein nicht schweizerisches Unternehmen den Distributionskanal für Lehrmittel übernimmt? Und wenn wir uns anschauen, was wir bei anderen solchen Distributionskanälen wissen oder mitbekommen, dann sehen wir, dass da meistens die juristischen und die ethischen Moralkodizes des entsprechenden Landes mit übertragen werden. Und jetzt wäre ja noch spannend, wie sieht das aus, wenn diese Firma in einem Land beheimatet ist, wo das Recht auf freie Meinungsäußerung anders ist, wo die Wahrnehmung von Sexualität und Abbildung von Sexualität anders ist oder wo beispielsweise gewisse geschichtliche Fakten anders gesehen werden.
Oder wo man nicht weiß, ob die sich nicht 3 Jahre später entscheiden, selbst zu produzieren.
Genau, ja. Aber auf jeden Fall wäre plötzlich sozusagen, das ist für die Schweiz noch wichtiger als für Deutschland, die Schweiz ist wirtschaftlich gesehen für den Lehrmittelmarkt weltweit unbedeutend. Was passiert, wenn die nicht sagen, wir produzieren nach 3 Jahren selbst, sondern wir geben den Schweizer Markt auf? Ist zu kompliziert. Mhm. Und plötzlich hätte man beispielsweise auf dieses Modell gesetzt und es wird nicht mehr angeboten.
Spielt OER irgendeine Rolle in dem Szenario?
Nein. Ist durchaus denkbar, aber spielt sozusagen in unserer Erwähnung spielt das keine Rolle.
Mein Glas, dein Glas.
Gut,
kurze Meta-Anmerkung. ich blätter um und sehe Szenario 3. Es heißt EducaStore als zentrale Distributionsplattform. Mhm.
Wir haben im Moment oder seit Jahren eine schweizerische Fachstelle für ICT im Bildungswesen. Die hat oder die betreibt im Moment beispielsweise eine schweizerische Lernplattform, EducaNet 2. Das ist, in Deutschland war das LoNet 2, bis das Kooperationsverbot kam und das irgendwie privatisiert werden musste. Und so wäre es denkbar, gerade als Gegenstück zum Education Flix-Szenario vorher, wäre hier das Szenario, Educa als Organisation macht selbst einen Store. und sagt, liebe Lehrmittelverlage, wir übernehmen Single Sign-On und Verkaufsabwicklung und alles Mögliche. Da machen wir ein schweizerisches Angebot.
Kurzer Exkurs, was ist Single Sign-On?
Single Sign-On ist, ich kann verschiedene Dienste nutzen mit nur einem Account. Was man kennt von, ich kann mit dem Facebook- oder Google-Account mich bei verschiedenen Diensten einloggen. Da möchte man aber vermutlich für den Lehrmittelmarkt nicht Facebook oder Google oder sonst ein kommerzielles Unternehmen nehmen. Darum brauchen wir vielleicht eine Möglichkeit, sich einzuloggen und Abrechnungen zu machen mit einer staatlichen ID.
Warum ist das in der Bildung wichtig?
Weil man vielleicht nicht möchte, dass kommerzielle Unternehmen aus dem Ausland Daten erhalten darüber, wann, wie, welche Schülerinnen und Schüler welche Bildungsinhalte nutzen.
Das heißt, das wäre auch ein, wie soll man das sagen, also eine zwischengezogene Ebene, dass solche Anbieter aber genutzt werden können?
Ist jetzt in diesem Szenario nicht mit angedacht. Hier ist nur gedacht, man braucht eine schweizerische Lösung. Es geht nicht, dass jeder Lehrmittelverlag selbst ein Login anbietet, weil sonst wird es für Schülerinnen und Schüler sehr mühsam, wenn sie dann 27 verschiedene Logins bei 27 Anbietern haben müssen. Und für die Schulen wird es mühsam, weil sie 27 verschiedene Abrechnungen haben. Ja. Und darum die Überlegung hinter diesem Szenario, wir haben eine schweizweite Lösung, man loggt sich einmal ein und hat dann sozusagen Zugang zu allen Lehrmitteln über diesen Store.
Wie bezahlt man dann oder wer bezahlt wie? Geht das auch alles über die Distributionsplattform?
Dieser Bericht richtet sich nur an die obligatorischen Schulstufen. Mhm. Und da ist geregelt, dass Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern nichts zahlen müssen. Das heißt, es ist der Staat, die Schule, die zahlt. Also wäre es je nach Kanton, wäre es dann der Kanton oder die Schulgemeinde, die das bezahlt.
Aber die bezahlen erstmal alle nur an die Distributionsplattform und die gibt das weiter? Oder ist
ja, das wäre die Überlegung hier in diesem Szenario. Und hier stellt sich eigentlich genau die umgekehrte Frage wie bei EducationFlix. Ist beispielsweise ein deutscher Lehrmittelverlag gewillt, Zusatzaufwand zu programmieren, damit seine Lehrmittel über einen Schweizer Store nutzbar sind? Oder ist dann die Konsequenz, dass die deutschen Lehrmittelverlage sagen, naja, die Schweiz ist wie ein kleines deutsches Bundesland, wenn das aber einen großen Anpassungsaufwand hat, dann lohnt sich das vielleicht nicht und dann ziehen wir uns aus dem Schweizer Markt zurück. Und das kann man wieder unterschiedlich bewerten. Da kann man glücklich sein und sagen, hurra, das gibt mehr Platz für Schweizer Unternehmen. Oder man kann es bedauern und sagen, naja, das wäre gefährlich, weil dann die Anbietervielfalt geringer werden würde.
Noch was, was wir zu dem Szenario sagen sollten?
In dieser Übersicht glaube ich nicht, nein.
Dann gehen wir weiter. Szenario 4, der staatliche Einheitslehrmittelverlag.
Wir klagen in der Schweiz öfters darüber, dass die Krankenkassenprämien steigen und teurer werden. Und als eine Begründung wird angegeben, da gibt es sehr viele Krankenkassen, die gegenseitig Werbung betreiben. Es wäre doch viel einfacher, es wäre so geregelt wie in der Schweiz bei der Arbeitsunfallversicherung. Da gibt es eine gesamtschweizerische Lösung, die SUVA, die ist für alle Arbeitsunfälle zuständig. Und jetzt könnten wir sagen, für den Lehrmittelbereich haben wir auch einen staatlichen Einheitslehrmittelverlag. Statt dass wir verschiedene Lehrmittelverlage haben, die sich gegenseitig konkurrenzieren.
Das heißt, das Modell ist die Abschaffung der bisherigen Anbieter und der Aufbau oder die Fusion von allen anderen zu einem
staatlichen Lehrmittelverlag, der sozusagen, der produziert Lehrmittel und stellt sie den Schulen zur Verfügung.
Macht da gleich eine freie Lizenz drauf?
Ist mindestens im Szenario nicht vorgesehen?
Ja, ich glaube auch nicht. Aber warum soll das nicht tun? Er hat ja keine Wettbewerber mehr.
Nein, aber er könnte sagen, wir haben da nur Schweizer Steuergeld dafür verwendet und wir wollen nicht, dass plötzlich Deutschland das einfach kostenlos konsumieren kann. Mhm.
Es hat die kürzeste Beschreibung und den längsten Zeitungsartikel, glaube ich. Nee, hier ist noch einer. Gut. Ist was du hervorheben möchtest aus dem Szenario noch? Ich meine, es Habt ihr Vorbilder, nach denen ihr das innerhalb des Bildungsbereichs ausgerichtet habt?
Nein.
Habt ihr euch sowas angeguckt, wie, keine Ahnung, wie Polen das umorganisiert hat in den letzten Jahren?
Haben wir uns angeschaut, fanden wir aber sehr schwierig, weil insgesamt die Lage in Polen sich politisch gesamt sehr verändert hat und es dann sehr oft auch Hinweise darauf gab, dass die ganze Lehrmittelpolitik nicht unbeeinflusst sein könnte von der allgemeinen Politik. Und es darum schwierig ist zu sagen, ja, wie wird jetzt, also quasi, wie wäre das, wie hätte sich das in Polen weiterentwickelt, wenn nicht auch die politische Lage sich verändert hätte?
Ja. Ist denkbar, dass sich in der Schweiz die politische Lage ändert?
Wenn, dann immer 10 Jahre später als in anderen Ländern. Weil wir in der Schweiz immer alles erst 10 Jahre später machen.
Und dann könnte das Modell sich 12 Jahre später auch in dem Einheitslehrmittelverlag wiederfinden. Ein politischer Shift, der sich dann 2 Jahre später auch in den Lehrmitteln findet.
Habe ich jetzt das Gefühl, in der Schweiz ist die Gefahr nicht so groß. Also wäre, beim Schreiben war jetzt das nicht ein Gedanke, oh, das ist eine Gefahr dieses Modells, dass dann plötzlich politische Beeinflussung möglich ist.
Na gut, ihr kommt natürlich auch von einem Setting, in dem schon jetzt viel selbstverständlicher ist, dass die öffentliche Hand da viel mehr schon drin ist in der Produktion und Distribution. Ja. Nächstes Szenario ist für die Zuhörer von OER Info Podcast zugehört natürlich besonders interessant, weil es heißt Swiss Edupedia OER entwickelt von Lehrpersonen.
Das ist sozusagen die Überlegung, es braucht doch gar keine Lehrmittelverlage mehr, weil wir haben ja jetzt schon seit wie vielen Jahren Web 2.0, Mitmach-Web und wir können alles selbst herstellen.
In der Schweiz seit 5 Jahren. Genau,
das Entschuldigung. Aber wir schauen ins Ausland und da sehen wir, das gibt es schon. Und die Idee hinter diesem Szenario wäre, Lehrpersonen entwickeln selbst OER, weil sie sind ja auch sozusagen die Abnehmerinnen und Abnehmer dieser Unterrichtsmaterialien. Und es gibt Leute, die sagen, die Lehrpersonen wissen doch eigentlich am besten, wie das Unterrichtsmaterial aussehen müsste. Also können wir doch einfach alle Lehrpersonen eine gewisse Anzahl Lektionen pro Woche entlasten und dafür generieren sie Unterrichtsmaterial und sie werden in ihrem Arbeitsvertrag verpflichtet, dass sie ihr Unterrichtsmaterial auch zur Verfügung stellen.
Mhm. Das hat jetzt wirklich den längsten Zeitungsartikel. Heißt das, dass das ein besonders kontrovers zu diskutierendes Thema ist?
Da gibt es natürlich verschiedene Leute, die sich dagegen wehren. Also beispielsweise sämtliche Anbieter, die bisher professionelle Lehrmittel anbieten, die argumentieren, also einerseits würden sie ihre Existenzgrundlage verlieren und andererseits argumentieren sie natürlich, dass Lehrmittel nicht einfach nur sozusagen das Zusammenstellen von Arbeitsblättern darstellt, sondern dass da ein didaktisches Gesamtkonzept da ist und dass Lehrpersonen ja nicht geschult sind in Layout-Fragen und so weiter. Und dass sozusagen ein Lehrmittel mehr ist, als einfach nur, was eine Lehrperson an Arbeitsmaterial zusammenstellt.
Aha. Okay. Das nächste Szenario heißt EDK Omnimetrie. 2 zu erklärende Begriffe.
Das hat einen gewissen Erklärungsbedarf. Also EDK gleich KMK. Omnimetrie ist ein Begriff von Gunter Dück, der beschreibt damit die Sucht, alles Mögliche zu messen.
Mhm.
Ein anderer aktueller Begriff wäre Datafication. Und dieses Szenario geht davon aus, dass die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz gerne mehr Daten möchte, erfassen möchte und verarbeiten möchte, weil man einerseits auf einer individuellen Ebene davon ausgeht, Learning Analytics hilft eigentlich beim Lernen, weil da können wir individualisieren und so weiter. Und auf einer Bildungssteuerungsebene, wir kommen von einer Input-Steuerung, wo man vorgibt, was die Ziele sind, zu einer Output-Steuerung, wir messen. Das haben wir mit PISA und ICILS und so weiter, all diese Untersuchungen. Und da bietet natürlich die Digitalisierung massiv Möglichkeiten. Und was wäre jetzt, wenn sozusagen dieses Messen und dieses Generieren von Daten bei interaktiven Übungen sozusagen überhand nehmen würde und man sagen würde, das ist fast wichtiger als der Inhalt im Lehrmittel. Wir können gleich innerhalb des Lehrmittels rausfinden, wo Schülerinnen und Schüler stehen. Und darum die Edeka gewisse Vorgaben machen würde in diesem fiktiven Szenario, wie diese Daten zentral erfasst werden können, damit man eben auf allen Ebenen von einzelner Schülerin, Schüler, Klasse, Schulhaus, Gemeinde bis Kanton, bis gesamte Schweiz Auswertungen machen kann.
Wer produziert und wie distributiert man die Lehrmittel in dem Szenario?
Das ist, steht hier bei diesem Szenario gar nicht so im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, es gibt eine zentrale Datenerfassungs- und Austauschschnittstelle.
Mhm. Okay.
Das letzte, eher düstere Szenario.
Die Abbildung, ja.
Genau, das für diejenigen, die nicht gleich...
Bisherige Verlagslandschaft mit individuellen Lösungen.
Da sind wir natürlich...
Der Titel ist gar nicht so... Denkt man nicht sofort, oh Gott, das Ende des Abendlandes?
Nein, und ich könnte fast vermuten, dass viele Schweizerinnen und Schweizer in diesem Bereich sagen, na, bisher lief es doch auch gut, machen wir doch einfach so weiter, weil ehrlich, der Weltuntergang kommt ja bei uns 5 Jahre später. Mhm. Da versuchen, haben wir jetzt ein fiktives Szenario, man macht einfach nichts. Und irgendwann übernehmen dann irgendwelche ausländischen Konzerne die Herstellung und den Vertrieb von Lehrmitteln, weil in der Schweiz die Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Also das wäre sozusagen das Warnfingerszenario, liebe Stakeholder in diesem Bereich, ihr müsst euch überlegen, etwas zu machen, weil wenn ihr nichts macht, dann gehen vielleicht irgendwann die bestehenden Abläufe nicht mehr.
Das heißt, ihr habt kein Szenario Null sozusagen, wie läuft so weiter und wird schon passen?
Nein.
Okay.
Das wäre vielleicht die einzige Aussage, die man aus uns rausbringt in diesem Bericht, dass wir sagen, es wird nicht immer so weitergehen wie bisher. Mhm. Ansonsten wurden wir schon sehr stark gefragt, ja, was habt ihr denn das Gefühl? Bitte macht doch Empfehlungen. Mhm. Und unsere Antwort darauf ist, es wurde ein Expertenbericht gewünscht und wir haben verschiedene mögliche Szenarien aufgezeigt und zeigen, in welche Richtung könnte es gehen, was sind Vor- und Nachteile. Aber letztendlich ist es die Bildungspolitik, die entscheiden muss, in welche Richtung soll es gehen. Wie viele staatliche Lenkung braucht es und wie viel überlässt man dem freien Markt beispielsweise.
Ihr habt aber schon ein Kapitel drin, das heißt konkrete Handlungsempfehlungen.
Mhm.
Was steht da?
Da stehen relativ allgemeine Handlungsempfehlungen an die verschiedenen Stakeholder, was müsste man vielleicht als nächstes machen. Ich habe das Gefühl, diese Empfehlungen sind nicht wahnsinnig überraschend. Wer sich in diesem Bereich bewegt, wird das denken, ist ja logisch. Das Einzige, was du jetzt gerade am Überblättern bist, ist sozusagen am Schluss die Abbildung eines Fasses,
ja,
mit verschiedenen Dauben. Und unsere Aussage ist da, das ist eine Visualisierung des Minimalprinzips. Die Aussage des Berichts ist, es gibt ganz vieles, was getan werden muss, damit Lehrmittel in einer digitalisierten Welt funktionieren. Und wir können nicht nur eine Maßnahme vorantreiben, beispielsweise alle Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Endgeräten ausstatten. Solange man nicht gleichzeitig Lehrpersonen aus- und weiterbildet, WLAN zur Verfügung stellt, vielleicht den Unterricht ändert und so weiter, wird das nicht funktionieren. Und darum sozusagen die einzige oder die ernstzunehmendste Empfehlung in diesem kurzen Abschlusskapitel ist, liebe Stakeholder, ihr müsst zusammenarbeiten.
Mhm.
Und ich finde das die größte Herausforderung. Wie kriegen wir es hin, dass alle gleichzeitig einen Schritt vorwärts machen?
Mhm. Jetzt nochmal speziell auf die Rolle von der Open-Frage. Die kommt in 2 oder 3 Szenarien prominent vor.
Mhm.
Hältst du sie, haltet ihr sie mit diesem Bericht für tatsächlich so eine, das ist ein Szenario oder kein Szenario oder eine Querschnittsfrage, die sich mal mehr, mal weniger stark auftut?
Ich habe das Gefühl, es ist ein Querschnittsszenario. Man kann sich bei gewissen Szenarien würde es sich wahrscheinlich ausschließen. Bei anderen kann man sich überlegen, ja, wenn man schon diesen Schritt macht, könnte dann nicht OER auch ein Thema sein.
Punkt.
Punkt.
Du hast einleitend schon gesagt, man kann viele Sachen draus lesen, die nicht nur auf die Schweiz bezogen sind. Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, das ist so, wenn du Schweiz und Deutschland nebeneinander stellst, die größten Unterschiede oder auch die wichtigsten Gemeinsamkeiten, die vielleicht nicht so gesehen werden?
Ich habe das Gefühl, ein Riesenunterschied ist die Lehrmittelzulassung, die wir nicht in diesem Sinn haben. Also bei uns ist es weniger streng reglementiert, welche Lehrmittel man nutzen darf im Unterricht. Und da ist Deutschland extrem strenger. Du darfst ein Lehrmittel, ein gedrucktes Lehrmittel nur verwenden, wenn es zugelassen ist. Das ist ein Unterschied. Dann ein anderer Unterschied ist im Moment der Markt, dass wir eben in der Schweiz einerseits rein private Lehrmittelanbieter haben und andererseits Lehrmittelanbieter, die aus einer staatlichen Geschichte erwachsen sind und jetzt noch unter staatlicher Trägerschaft sind, aber trotzdem als Aktiengesellschaften funktionieren. Mhm. Und das ist beispielsweise auch der Unterschied zur französischsprachigen Schweiz.
Hast du eine Einschätzung, wie OER als Thema wahrgenommen wird, hier oder dort?
Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es stärker ein öffentliches Thema. Mhm. Das sieht man schon nur, dass entsprechende Tagungen jetzt zum ersten Mal in der Schweiz stattgefunden haben. Und in der Schweiz bisher das noch nicht sozusagen ein großes Thema ist im Schulumfeld. Hochschule ist wieder etwas anderes, aber im Schulumfeld habe ich das Gefühl, ist es noch nicht so vertreten. Mhm. Darum haben wir im Bericht auch ein eigenes Kapitel zum OER, wo wir beispielsweise schon nur versuchen, Missverständnisse gegenüber OER aufzuklären.
Kann ich an dieser Stelle empfehlen, weil der Bericht unter einer CC BY-SA, glaube ich, steht bei euch. Das heißt, auch den Erklärtext zu OER kann man in andere Kontexte sicher nochmal kann man verwenden, vielleicht sogar bearbeiten. Dieser Bericht ist jetzt fertig, aber wir haben es schon mal gesagt, die Arbeit damit noch lange nicht. Was passiert jetzt in der Schweiz?
Das eine ist, dass im Moment die verschiedenen politischen Gremien im Umfeld von Lehrmitteln aufgefordert werden, diesen Bericht zu lesen. Teilweise gehen wir ihn auch vorstellen und sie sollen dann eine Stellungnahme abgeben. Und es wird Ende März eine Tagung stattfinden in der Schweiz, wo Leute eingeladen werden, die in diesem Bereich tätig sind. Und dann soll über diese Szenarien diskutiert werden. Und ich bin sehr gespannt auf diese Tagung. Ich finde es einerseits sehr erfreulich, dass eben nicht mit dem Bericht einfach alles fertig ist und jetzt, naja, der Bericht ist geschrieben, also Problem gelöst, sondern jetzt beginnt die Diskussion. Ich finde es gleichzeitig extrem schwierig, vorauszusagen, was an dieser Tagung passieren wird. Weil ich weiß im Moment auch nicht wesentlich mehr, als in diesem Bericht steht. Also ich könnte auch nicht sagen, wie sehen Lehrmittel wirklich aus 2030.
Gibt es was, was du zu dem Bericht oder zu dem Thema in diesem Podcast noch sagen willst?
Den Bericht anfangen zu lesen mit den Szenarien. Und wenn es dann spannend wird, vielleicht weiterlesen. Und sonst den Bericht weglesen.
Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Beat Döbeli, für den Bericht und für den Podcast und alles Gute für die weitere Arbeit damit.
Danke.
Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de/podcast.